da eben schon mal einen kleinen Rückblick auf Weihnachten. Ja, ob es dann so gewesen ist, das weiß ich nicht, aber zum Jahresende ist das ja eigentlich immer so, dass man nochmal zurückguckt. Ne? Das Jahresende, Weihnachten, Neujahr, das kommt so plötzlich so überraschend. Ne? Keiner hat damit gerechnet, auf einmal ist das Jahr schon wieder rum. Und ja, dann hört man sich im Fernsehen oder im Radio überall dann die verschiedensten Jahresrückblicke an und so über all die schlimmen Sachen, die passiert sind und die Menschen, die gestorben sind. Und ja, teils sind das Prominente oder auch Unbekannte, aber vielleicht eben auch Menschen aus unserem eigenen Umkreis. Und manchmal ist man irgendwie näher dran an den Geschehnissen und manchmal sind die schon ziemlich weit weg. Weiß ich nicht, macht ihr am Jahresende auch so einen Rückblick? So ja. Noch einmal so gucken, was so gewesen ist, so Karl-Heinz mit seiner Krankheit und so und was alles so war. Wir haben einen Freund und einen Bruder in unserem Hauskreis, der schreibt jedes Jahr auch für seine Freunde und seine Bekannten so einen Jahresrückblick, was so passiert ist. Und er hat natürlich dadurch den Vorteil, dass er hinterher auch nochmal reingucken kann und nochmal sehen kann, wann was gewesen ist. Weil ich stelle für mich immer öfters fest, dass ich manchmal bestimmte Ereignisse, die länger zurückliegen, überhaupt nicht mehr richtig einordnen kann. Und ich weiß gar nicht mehr, Mensch, wann ist das eigentlich gewesen? Ist das ein Jahr her oder ist das schon 3 Jahre oder 5 Jahre her? Und dann versuche ich mich da irgendwie so ranzutasten und sage, okay, das war noch bevor mein Vater gestorben ist oder nachdem Amelie zu uns gekommen ist oder irgendwie so markante Sachen. Aber manchmal kann ich das gar nicht mehr rausfinden. Und ich stelle auch fest, dass ich viele Dinge, die ich mal ganz genau wusste, auch Wahrheiten, dass die einfach verschwunden sind, dass ich da nicht mehr dran denke oder irgendwie, dass ich die einfach vergessen habe. Ich habe keine Ahnung, ob das Alzheimer ist oder was das irgendwie sein kann, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber ich bin sehr dankbar und sehr froh darüber, dass ich manche von diesen Wahrheiten nochmal wieder geschenkt bekomme, dass ich da nochmal wieder dran erinnert werde und das passiert auch manchmal durch Predigten. Ja, jetzt so zum Jahresende, zur Weihnachtszeit, die ja schon vorbei ist, aber da ist eigentlich doch ziemlich klar über das, was in den meisten Kirchen, in den meisten Gemeinden gesprochen wird. Und zwar ist das König Jesus, der geboren wurde. Das kleine Jesuskindlein, wie süß, wie schön. Ja, so weit, so gut. Geburtstag unseres Königs, arbeitsfrei, Anlass für Geschenke, für Familientreffen, bestimmt auch Anlass für Vergeben oder sich das zumindest vorzunehmen und für den Frieden. Aber zunächst natürlich erstmal der Geburtstag unseres Königs. Jesus ist doch unser König, oder? Und das ist ja eigentlich wirklich die entscheidende Lebensfrage für jeden selbst. Ist Jesus dein König? Ich möchte mit euch gerne zusammen aus dem Lukas-Evangelium was lesen, aus dem Kapitel 1 ab Vers 26. Wer Bibel dabei hat oder so, darf mitlesen, wer nicht, für den lese ich das vor. Eigentlich eine ziemlich bekannte Geschichte. Elisabeth war im 6. Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Dort sollte er eine junge Frau namens Maria aufsuchen. Sie war noch unberührt und mit Josef, einem Nachkommen von König David, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria erschrak, ist ja auch kein Wunder, über die Worte des Engels und fragte sich, was dieser Gruß wohl zu bedeuten habe. Habe keine Angst, Maria, redete der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Sohn des Höchsten nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David übergeben. Und er wird die Nachkommen von Jakob für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Wie soll das geschehen? Fragte Maria. Ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Selbst Elisabeth, deine Verwandte, von der man sagte, dass sie keine Kinder bekommen kann, ist jetzt schon im 6. Monat schwanger. Sie wird in ihrem hohen Alter einen Sohn zur Welt bringen. Gott hat es ihr zugesagt. Und was Gott sagt, das geschieht. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. Tja, vor diesem Ereignis, das heißt 6 Monate vorher war das erste Ereignis schon, aber war es 400 Jahre still zwischen dem Volk der Juden und Gott. 400 Jahre war Funkstille. Ungefähr 400 Jahre vor Christi Geburt hat Gott sich das letzte Mal dem Propheten Malachi offenbart. Dann war Ruhe. Der Erzengel Gabriel, das ist einer der ranghöchsten Engel in der Bibel, hat den Auftrag, die Ankunft des Königs anzukündigen. Auch Zacharias ist Gabriel erschienen, ungefähr 6 Monate früher. Darauf komme ich nachher nochmal wieder zurück. So, nun hat Gabriel aber Maria gesagt, dass sie einen Sohn zur Welt bringen wird, der die Königsherrschaft übergeben bekommt. Und seine Herrschaft wird niemals enden. Eine Frage zwischendurch. Wisst ihr so aus dem Kopf, wer der erste König von Israel war? Ja, könnte man meinen. Aber ich glaube, wir sollten da noch mal ein bisschen genauer hingucken. Wir haben ja in dem Text aus dem Lukas-Evangelium gelesen, dass Maria gesagt wird, dass sie ein Baby zur Welt bringen wird, das die Königsherrschaft seines Stammvaters David übergeben bekommt und dessen Herrschaft nie enden wird. Um rauszufinden, wie das wohl gehen soll, müssen wir uns noch mal 1000 Jahre weiter zurückversetzen, vor Christi Geburt in die Zeit von Samuel. Samuel war ein Richter. Zu der Zeit waren die Richter die Führer des Volkes Israels. Sie haben zwar auch Recht gesprochen, aber eigentlich waren sie Führer. Vielleicht kennt ihr das ja so ein bisschen aus dem Buch der Richter in der Bibel. Das steht ziemlich weit am Anfang in der Bibel. Teilweise gab es 2 Richter parallel und diese, wie gesagt, waren die Führer. Kennt ihr die Geschichte Israels? So ungefähr. Wenn ich das in wenigen Sätzen zusammenfassen soll, ist das so, dass am Anfang hat Gott die Welt geschaffen, dann hat er die Menschen geschaffen, dann kommt die Geschichte mit Noah und der Arche und dann irgendwann danach kommt Abraham. Abraham hat Söhne, einer davon ist Isaak und mit Isaak schreibt Gott weiter Geschichte. Isaak hat auch Söhne und einer von den Söhnen heißt Jakob und mit dem schreibt Gott dann auch weiter, mit dem macht er weiter. Jakob hat 12 Söhne, das werden dann später die 12 Stämme Israels und Jakob wird auch Israel genannt, da taucht der Name in der Bibel das erste Mal auf. Einer von diesen 12 Jungs, das ist Josef. Josef kommt dann über irgendwelche Geschichten nach Ägypten und wegen der Hungersnot in dem Land kommen dann die anderen, dann später seine anderen Brüder auch noch nach und sind dann auch in Ägypten. Ja, dann bleiben sie eine Zeit lang in Ägypten und dann passiert was Unangenehmes, nämlich die Ägypter versklaven die Israeliten, die müssen dann für sie arbeiten. Und dann fängt eigentlich das zweite Buch der Bibel an, der zweite Mose. Mose ist der Leiter der Israeliten, der das Land, der die Israeliten aus Ägypten rausführt in das Land Kanaan. Nein, bis an das Land Kanaan. Der sie reinführt ins Land Kanaan, das ist Josua. Das kann man auch nachlesen im Buch Josua in der Bibel. Ja, und nach Josua, da kommen dann die Richter. Das kann man also eben auch im Buch der Richter nachlesen, wenn man das möchte. Vielleicht kennt ihr ja so den einen oder anderen Namen von den Richtern. Gideon zum Beispiel, ne? Oder Simson. Ne? Wenn man so in der Kinderstunde ist, hört man oft von Simson. Das ist der Typ mit den langen blonden Haaren. Ein starker Typ, der aber ziemlich viel Chaos angerichtet hat. Ja, aber nach den Richtern oder beziehungsweise einer der letzten Richter ist dann Samuel, auch eine unheimlich interessante Geschichte. Also wenn man glaubt, dass die Bibel langweilig ist, dann soll man das mal lesen, das ist absolut nicht langweilig. Gibt es vielleicht mal ein paar Sachen, die nicht so interessant sind, aber sonst ist es echt interessant. Ja, Samuel ist einer der Richter über ganz Israel ist. Der ist also von allen Israeliten anerkannt. Und er ist nicht nur Richter, sondern er ist auch Prophet und auch Priester. Und Samuel, der hat ein paar Jungs, und die Jungs, die sind nicht ganz so geworden, wie sie werden sollten, und machen ziemlich viel Blödsinn. Und dann haben irgendwann die Ältesten der Stamme Israel haben so die Nase voll von dem, was da abläuft, und die gehen dann zu Samuel. Und das kann man dann nachlesen im 1. Samuel 8, ab Vers 5. Und sie sagten zu Samuel: Du bist alt geworden, und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Nun setze uns über uns doch einen König ein, uns zu richten, wie es bei den Nationen so auch so üblich ist. Wie es bei den Nationen auch so üblich ist. Kommt euch das so ein bisschen bekannt vor? Alle, die Kinder haben, die kennen das. Alle anderen dürfen bis abends um 10 wegbleiben. Nur ich muss abends so früh nach Hause kommen. Alle anderen dürfen den ganzen Tag Handy spielen. Nur ich nicht. Alle anderen Völker um uns herum, die haben einen König. Wir wollen auch einen König haben. Tja, so ist das dann. Und dann überlegt sich Samuel, wie das so gehen soll. Und das Wort war übel in den Augen Samuel, so steht es in der Bibel, dass sie sagten: Gib uns einen König, uns zu richten. Und Samuel betete zu Gott. Gute Sache, immer wenn man nicht weiß, was man machen soll oder nicht weiter weiß, beten ist immer eine gute Sache, ein guter Plan. Der Herr sprach zu Samuel: Höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen. Hätte man nicht gedacht. Und jetzt kommst, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern sie haben mich verworfen, dass ich nicht mehr König sein soll über sie. So, und dann nochmal die Frage von vorhin. Wer war der erste König von Israel? Das war Gott selbst. Gott selber war der König. Ja, und da kommt jetzt Jesus als König. Wer war der erste König? Gott. Dann haben die Leute gesagt: Ey, wir wollen das auch so haben wie die anderen um uns herum mit einem König. Und wie muss Gott das wohl verstanden haben, dass sein eigenes Volk sagt: Nee, wir wollen jetzt einen richtigen König haben. Ihr habt mich verworfen. Das finde ich eigentlich schon ziemlich hammerhart, dass Gott sagt zu seinem Volk: Ihr habt mich verworfen. Da ist viel Sprengkraft drin. Die Menschen wollen lieber einen König, so wie alle anderen auch. Das war vor 1000 Jahren, oder das war 1000 Jahre vor Christi Geburt. Und ich glaube, manchmal 2000 Jahre nach Christi Geburt hat sich da noch nicht so viel geändert bei uns, bei vielen Menschen und vielleicht auch bei dem einen oder anderen von uns Christen nicht. Wie geht die Geschichte weiter? Saul, der wird als erster menschlicher König berufen. Der macht schnell Mist, und wer kommt dann? David. Wenn wir jetzt noch einmal in unserem ersten Text aus dem Lukas-Evangelium lesen, ab Vers 31, da sagt der Engel zu Maria: Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Das sagt der Engel zu Maria: Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Was fällt mir dabei und vielleicht euch auch so nebenbei auf? Wer gibt normalerweise den Kindern den Namen? Die Eltern, der Vater vielleicht. Und wer macht es hier? Auch der Vater, und zwar Gott, der Vater. Der macht ganz deutlich, dass Gott seine Vaterschaft, seine Rolle als Vater klar macht vor den Menschen. Nicht Josef soll dem Kind den Namen geben, sondern Gott selbst hat das getan. Jesus heißt Jeschua, Gott ist Rettung. Immanuel wird Jesus ja auch oft genannt, Gott ist mit uns. In Vers 32 lesen wir, dass er das Kind des Höchsten, der Sohn des Höchsten genannt werden wird. Und da wird uns doch bestimmt auch klar, dass es nicht um einen Titel geht, nicht um den Titel des Königs, sondern um seine Identität. Jesus ist nicht nur König, Jesus ist der Sohn des Höchsten. Das kleine, niedliche Jesuskind wird als König geboren, als unser König. Der König, der Schöpfer der Welt, des Universums, kommt als Mensch auf die Welt. Und der Schöpfer des Universums wird in den Händen von einem Menschen gehalten, von Maria. Der Sohn Gottes, der die Last der Welt trägt, wird auf den Händen von einem Menschen getragen. Ja, wenn ich das so lese oder wenn ich das so verinnerliche, dann ist das nicht so wirklich so einfach zu glauben. Aber es ist so, wie ich die Bibel verstehe. Ihr kennt ja wahrscheinlich auch die Könige von Gottes Gnaden, wie sie sich so nennen. Zuletzt wurde ja Charles gekrönt, Charles von England. Und dabei wurde er übrigens auch noch gesalbt. Also die haben da eine richtig tolle Show draus gemacht. Das war ja der Sohn von Königin Elisabeth. Und er musste lange, lange warten, bis er König wurde. Seine Mutter musste erst mal sterben. Bis dahin hat er die sogenannte Rangliste angeführt und stand dann ganz oben. Kennt ihr Harpe Kerkeling?
Ja.
Der hat ja von sich selber gesagt, er steht an Stelle 111 der Rangliste als Thronfolger auf dem britischen Thron. Und im Fernsehen, da waren in der letzten Zeit auch einige Filme über das englische und auch über das schwedische Könighaus zu sehen. Und natürlich das schwedische Könighaus, das muss ich mir angucken, weil Ingmarie sich das natürlich ansehen will. Und wenn man da so reinguckt, dann stellt man fest, diese ganzen Könighäuser, die sind alle irgendwie miteinander verwandt. Da gibt es ja dann die Hohenzollern und die Habsburger und die Windsors und was weiß ich was. Alles ganz richtig tolle, edle Familien. Blaues Blut, sagt man ja. Auf den Stammbaum, da wird allerhöchster Wert gelegt. Wenn ihr mal in Matthäus 1 guckt, dann könnt ihr da den Stammbaum von Jesus bis zu Abraham abwärts euch mal angucken. Bei den Frauen finden wir zum Beispiel Tamar. Tamar, das ist eine Kanaaniterin. Sie war eine Betrügerin und eine Prostituierte. Rahab, den Namen habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, das war auch eine Prostituierte und Lügnerin. Ruth, die da auch vorkommt, das war eine Moabiterin, das war eine unerwünschte Ausländerin. Und Bathseba, die Frau von David, naja, die hat Ehebruch begangen. Die Bibel, die nimmt da kein Blatt vor den Mund. Und trotzdem wurde Jesus als König geboren. Als der einzig wahre König. Er musste nicht erst von irgendjemand auf den Thron gesetzt werden und gesalbt werden. Er hat seine Größe und seine Majestät nicht durch seine Abstammung oder das Amt oder Würde verliehen bekommen oder sowas. Er ist von sich aus groß, mächtig, erhaben, liebevoll, unbegreiflich stark und vor allen Dingen unendlich, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Im Psalm 145, 3 heißt es, Gott ist der Herr und sehr zu loben. Seine Größe ist unerforschlich. Das ist echte Größe. Wenn man sagt unerforschlich und du guckst ins Weltall meinetwegen, dann, und je größer dein Fernglas ist, umso weiter können die Leute gucken. Dann sagen die, wir haben noch was entdeckt. Und wenn wir versuchen rauszufinden, wie groß und was Gott ist, finden wir auch kein Ende. Wir werden nie begreifen können, wie er ist und wie groß er wirklich ist. Und das ist echte Größe. Nicht die Größe, die sich Menschen anmaßen, was weiß ich, Sadat, oder ist schon, die ganzen Leute sind alle die tausendjährigen Reiche, alles ist vergangen. Alles das, was Menschen gemacht haben, ist weg. Die ägyptischen Könige, Pharaonen, keine Ahnung. Aber sein Königreich, das Königreich von Jesus, das wird immer sein. Keine Nachkommen, die nach ihm auf den Thron kommen und auf den Thron gesetzt werden müssen. Sein Reich ist ewig. Und nochmal die Frage, ist Jesus dein König? Und ich weiß nicht so genau, wie es euch geht und wie es dir geht bei der Geschichte oder bei den Geschichten der Bibel im Allgemeinen. Vielleicht fällt es dir manchmal schwer, das alles zu glauben mit der Jungfrau, die dein Kind bekommt. Damit dann, dass auch noch dieses Kind dann später Gottes Sohn oder Gott selbst sein soll. Ja, das kann ich ein Stück weit verstehen, wenn du Zweifel hast. Manche sagen ja auch, dass sich irgendjemand diese ganze Geschichte nur ausgedacht hat, um mal zu gucken hinterher, ob dann irgendjemand da hinterherläuft. Irgendwelche Leute mit ganz viel Fantasie, die wollten mal testen, wie das Ganze so wird. Aber das ist es nicht, absolut nicht. Erscheint es dir unsinnig oder unmöglich, dass Maria als Jungfrau schwanger wird und ein Kind bekommt? Zunächst könnt ihr wirklich glauben, bei Gott, da ist kein Ding unmöglich. Darauf darfst du wirklich vertrauen. Und noch eins, Jesus hat für uns die Schuld bezahlt. Er ist für unsere Schuld hingerichtet worden und ist gestorben. Damit wir frei von unserer Schuld werden, musste ein vollkommen reines Opfer dargebracht werden. Hätte Jesus einen menschlichen Vater gehabt, dann hätte er als Baby schon die Erbsünde von Adam in sich getragen. Und er wäre damit nicht rein gewesen. Das wäre also nie gegangen. Und natürlich sollte auch kein menschlicher Vater sich damit schmücken können, sich rühmen können, angeben können damit, dass er der Vater vom Herrn der Welt ist. Genau das Gleiche mit der Abstammung. Nicht hoheitliche, tolle Leute, die alle da vorher sind, irgendwelche, die richtig was vollbracht haben. Das ist bei ihm nicht so. Wir haben ja vorhin schon gelesen, dass Elisabeth im 6. Monat schwanger war, als Gott seinen Boten, den Erzengel Gabriel, nach Galiläa schickte. Darüber möchte ich auch noch mal kurz sprechen. Wer ist Gabriel und welche Bedeutung hat Galiläa? Vielleicht zunächst zu Galiläa. Galiläa ist die Gegend, in der Jesus den Hauptteil seines Dienstes vollbracht hat. Er starb nicht in Galiläa, ihr wisst, er starb in Jerusalem. Aber der Mittelpunkt seines Wirkens, der lag in Galiläa. Er hat auf dem See Genezareth den Sturm besänftigt, gestillt. Er hat die Blinden geheilt in Galiläa. Er hat da sein erstes Wunder getan, Wasser zu Wein. Und alles, das hat seinen Anfang gehabt darin, dass Gott seinen Engel zu einem jungen Mädchen nach Nazareth in Galiläa geschickt hat. Gabriel, das heißt übersetzt aus dem Hebräischen, meine Kraft ist Gott. Gabriel ist ein Botschafter Gottes. Er überbringt Nachrichten, wie wir hier im Lukas-Evangelium lesen können, oder er erklärt auch Visionen. Das sehen wir nämlich im Buch Daniel, im Kapitel 8 und 9 kann man das nachlesen. Und nur nebenbei gesagt, nochmal um rauszufinden, wer Gabriel ist, es gibt in der ganzen Bibel zwei Engel, die mit Namen genannt werden, nur zwei. Das ist einmal Gabriel und der andere ist Michael. Michael, das ist ein Kämpfertyp, der muss ran, wenn gekämpft werden muss. Und Gabriel, das ist derjenige, der eben Nachrichten überbringt. Ja, wie gesagt, es ist mir eigentlich nur wichtig, dass wir verstehen, dass das nicht irgendein Engel ist, nicht irgendeiner, der da über, was weiß ich, da in Bethlehem da rumschwirrt, da über der Hütte oder sowas, sondern das ist wirklich einer. Und 6 Monate bevor Gabriel von Gott nach Galiläa, genauer gesagt nach Nazareth, zu einer unbedeutenden Stadt in Galiläa geschickt wird, da schickt Gott Gabriel nach Jerusalem in den Tempel zu einem Priester namens Zacharias. Zacharias ist wie gesagt Priester und er ist schon ein alter Mann. Er ist verheiratet mit Elisabeth und die beiden haben keine Kinder. Die haben lange dafür gebetet, aber ist nichts geworden. So, nun hat Zacharias Dienst im Tempel und so steht es in der Bibel, es wird ausgelost, wer in den Vorhof des Tempels gehen darf oder in den Vorhof des Allerheiligsten und dort am Räucheraltar den Weihrauch entzünden darf. Das wird ausgelost und ja, Zacharias hat Dienst und wird dafür ausgelost. Also geht er rein, das Volk muss draußen bleiben, fängt an zu beten. Und Zacharias geht rein und dann sieht er auf einmal an der rechten Seite von diesem Altar, sieht er den Engel Gabriel stehen. Ob er weiß, dass es Gabriel ist zu diesem Zeitpunkt, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall steht da dann plötzlich der Engel. Na klar hat sich Zacharias fürchterlich erschrocken, aber der Engel sagt zu ihm, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Gott hat dein Gebet erhört, du wirst Vater werden. Deine Frau wird einen Sohn bekommen, den sollst du Johannes nennen. Und alle anderen werden sich über das Kind freuen. Und Gott wird ihm eine große Aufgabe übertragen. Er wird nie in seinem Leben Alkohol trinken oder Drogen nehmen, aber er wird schon von Geburt an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein und viele in Israel zu Gott zurückbringen und das Volk auf die Rückkehr des Herrn vorbereiten. Wow, das ist meine Ansage. Aber wisst ihr, was Zacharias macht? Wisst ihr, ne? Ja. Zacharias sagt, hör mal zu, du Engel, ich bin alt, meine Frau ist noch älter, ich weiß nicht, ob die noch älter war, aber bei uns ist nichts mehr mit Kindern, das ist, die Zeit ist abgelaufen, das wird nichts mehr. Und erzähl mir mal, woher soll ich wohl wissen, dass du die Wahrheit sagst? Ich meine, das ist eine tolle Geschichte, wenn ich mir das so überlege. Da steht ein Engel im Allerheiligsten oder im Vorhof des Allerheiligsten und erzählt dir das. Und ja, aber die Antwort ist natürlich auch interessant, die der Gabriel gegeben hat. Ne? Der hat erstmal gesagt, was fällt dir überhaupt ein? Ich bin Gabriel. Verstehst du das, wer ich bin? Ich bin Gabriel. Und weil ich Gabriel bin und weil ich von Gott gesandt werde und von direkt neben Gott stehe, deswegen kannst du glauben, dass das passiert, was ich sage. Er hat mir den Auftrag gegeben, dir das Ganze zu erzählen. Und weil du mir nicht geglaubt hast, wirst du ab jetzt deinen Mund halten. Und du wirst stumm sein. Feierabend mit dir, mein Lieber. Genau, Ende aus, die Maus. Und du wirst so lange nicht mehr sprechen können, bis das Ganze eingetreten ist, was ich dir gesagt habe. Das hast du davon. Und außerdem, weil ich Gabriel bin, wirst du das Kind Johannes nennen. Ist das klar? Ja, gut. So kommt dann Zacharias nach einiger Zeit aus dem Tempel raus, stinkt gewaltig nach Weihrauch, den er da verbreitet hat, aber kann nichts mehr sagen. Und die Leute natürlich, die so lange gewartet haben, die haben sich schon gedacht, da ist irgendwas Besonderes passiert da drin und haben sich schon gedacht, dass er eine göttliche Begegnung hat, so steht das, glaube ich, da drin. Ja, und auch witzig, es steht auch tatsächlich da, dass Zacharias versucht hat, den Leuten mit Zeichensprache zu erklären, was passiert ist. Ich meine, das ist mal jemand, der schnell Zeichensprache gelernt hat, da, wie er da rausgekommen ist. Aber irgendwie haben sie es wohl mitgekriegt, er geht nach Hause, seine Frau wird schwanger, tolle Geschichte, aber er kommt nicht mehr aus seinem Haus raus. Ja, was will ich damit sagen? Eigentlich ist es doch wohl zu erwarten, dass wenn wir einen Engel des Herrn sehen, wo wir den wohl treffen werden. Na klar, in Jerusalem. Das war das religiöse Zentrum der Israeliten. Und dann natürlich noch im Zentrum steht der Tempel. Und dann also auch noch das Allerheiligste ist direkt davor. Und dann ist er noch Priester. Also irgendwie, wenn schon mal ein Engel auftaucht, dann kann man das doch wohl annehmen, dass das da passieren wird in Jerusalem im Allerheiligsten. Was ich nicht erwartet habe, ist, dass Gabriel, dieser unheimlich wichtige, hohe Engel, dass der dann plötzlich 6 Monate später in Galiläa auftaucht. Bei einer Frau, die vorher nie in der Bibel erwähnt worden ist, die nichts vollbracht hat, wo auch eben noch nicht mal dieser Stammbaum da ist. Der ist ja bei Josef da, das ist ja Josef-Stammbaum, nicht Maria-Stammbaum. Und dann müssen wir uns auch noch überlegen, was ist denn Galiläa? Galiläa liegt 110 Kilometer von Jerusalem weg, irgendwo in der Pampa. Für die Leute, vor allen Dingen für die Juden, die in Jerusalem gelebt haben, ist das gar nichts, Galiläa. Das ist Nazareth schon gar nicht. Das ist total bedeutungslos. Da leben wenige Juden, überwiegend Andersgläubige, also Ungläubige für die. Und die Juden haben das auch genannt, das Land der Dunkelheit. Eigentlich nicht verwunderlich, dass der Engel im Tempel erscheint, in Jerusalem, aber in Galiläa, was macht er da? Aber was kann uns das sagen? Was kann das bedeuten? Gott erscheint nicht nur da, wo man es erwarten würde, und er erscheint nicht nur denen, die sich selbst von mir aus als gläubig bezeichnen oder vielleicht sogar berufsmäßig mit ihm unterwegs sind. Gott ist auch nicht an irgendwelche Traditionen gebunden, auch nicht an Rituale oder heilige Familien oder Konferenzen oder sowas, sondern nein, er taucht irgendwann zu nicht vorhersehbaren Zeiten, an nicht vorhersehbaren Orten, auch in deinem Leben auf. Lass dich überraschen, habe ich auch schon mal drüber geschrieben. Jesus erschien und wurde geboren in einem Stall, in Heu, in Armut von einfachen Leuten. Das hat doch wohl wirklich niemand erwartet, vom König selbst, von seiner Majestät. Und vielleicht kann es ja auch sein, dass du auch selber irgendwo in Galiläa bist oder dich dort fühlst. Ich weiß ja nicht genau, was Galiläa für dich vielleicht bedeuten mag, aber das weißt du sicherlich am besten. Vielleicht ist deine Beziehung oder deine Familie oder deine Gemütslage so eine Art Galiläa für dich. Galiläa, das kann für dich ein dunkler Ort sein, ein einsamer Ort, vielleicht auch ein Ort, an dem du Angst hast. Es kann das Gefühl sein, dass du nicht wichtig bist oder nicht wichtig genug, dass dich irgendjemand sieht oder irgendjemand zur Kenntnis nimmt. Aber denke an das, was wir im Lukas 1, Vers 26 gelesen haben. Gott hat Gabriel, nicht irgendein, er hat seinen Engel Gabriel an einen unbedeutenden Ort in Galiläa geschickt. Und so kann das auch für dich oder für jeden von uns geschehen, dass wir in unserem für anderen und für uns vielleicht selbst unbedeutsamen Leben an einem unbekannten Ort zu einem nicht erwarteten Zeitpunkt von Jesus, unserem König und Hirten, einen Engel geschickt bekommen. Unser Herr, der selbst sagt, er lässt 99 Schafe stehen, um das eine, das Verlorene zu suchen, das einsame Schaf. Und er findet es, sei sicher. Er findet auch dich, egal wie verloren du dich fühlst oder wie verloren du bist. Aber ich möchte auch noch was anderes sagen. Jesus ist unser König und er wird wiederkommen. Und wir alle, du und auch ich, wir werden irgendwann vor ihm stehen. Und wenn wir ihn nicht ernst nehmen, nicht das ernst nehmen, was wir über Jesus und seine Wiederkunft wissen und auch das Gericht, dann führen wir ein Leben auf eigene Gefahr. Kennt ihr die Schilder, die manchmal irgendwo stehen, betreten auf eigene Gefahr? Wenn wir das vergessen, dass Jesus unser König ist und nicht so leben, dann leben wir auf eigene Gefahr. Vielleicht wünschst du dir auch insgeheim oder hoffst vielleicht auch so ein kleines bisschen, dass es gar keinen Gott gibt, damit du dich nicht vor ihm irgendwann verantworten musst. Oder du machst Jesus klein, damit du ihn nicht zu fürchten brauchst. Das kleine Jesuskindlein, das liebe kleine Jesuskindlein. Denke lieber mal ein bisschen nach. Es ist klar, dass du mit deinen Gedanken und deinem Tun im Hier und im Jetzt verankert bist und dich auf dieses sichtbare Leben hier im Moment konzentrierst und es dich natürlich auch gefangen nimmt, wie jeden von uns. Manchmal sind alle unsere Sinne vollkommen darin vertieft und lassen uns nicht erkennen, was im Unsichtbaren außerhalb der sichtbaren Welt passiert. Doch ich bitte dich, halte inne und schau auf zum Himmel und höre auf das, was der Engel Gabriel sagt. Er, Jesus, ist der König, der Sohn des Höchsten. In keinem anderen Namen ist die Errettung, deine Errettung. Der Name Jesus rettet und befreit, das ist hier bestimmt schon 100-mal gesagt worden. Und komm zu deinem König Jesus mit all deinen Sinnen. Das kann man auch gleich hier beim Abendmahl machen. Ich danke euch. Amen.